Das konnte sich Bagheera natürlich nicht entgehen lassen. Er rannte mit und er wollte gewinnen. Er war bisher zwar noch nie bei einem Laufwettbewerb angetreten, aber immerhin spielte er gerne Hockey und er war fit und schnell und lief regelmäßig seinem Vater davon, wenn der ihn dazu verdammen wollte, den Mist der Büffel zu entsorgen. Wie schwer konnte so ein 200-Meter-Lauf schon sein?
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Ausgabe von unserem Melting Pot Podcast. Diesen Monat haben wir wieder eine Special-Folge für euch. Das Thema heute ist eine Buchvorstellung und darin beschäftigen wir uns über Familienbiografien. Generell muss ich natürlich sagen, dass sich keine Migrationserfahrung generalisieren lässt, aber wir finden, lassen sich sicherlich interessante Aufschlüsse daraus ableiten, wie zum Beispiel die Erfahrung durch die Familie weitergeben wird oder wie man vielleicht sogar darüber schreiben kann. Ich bin Dennis und diese Folge wird co-moderiert von meiner Kollegin Marina.
Hi!
Für dieses Thema sprechen wir auch heute wie immer mit einem Gast. Dafür haben wir Sunita Suhana zu Gast.
Hallo!
Sunita ist studierte Staatswissenschaftlerin und Literaturwissenschaftlerin und Autorin des erzählenden Sachbuches Von Indien nach Deutschland, was uns der Weg meines Vaters über Migration und die Freundlichkeit von Fremden erzählt.
Hallo, ja, schön, dass ich da sein kann und mein Buch jetzt hier ein bisschen vorstellen darf.
Gerne, wir freuen uns, dass du da bist.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist und wir wollen dich zunächst mal so ein bisschen kennenlernen mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Und ja, ich habe gelesen, du bist in Hessen aufgewachsen, aber wir haben schon durch den Buchtitel gehört, da gibt es auch eine indische Familiengeschichte. Deswegen ganz platt gefragt, isst du lieber Handkäse oder Curry?
Also bei der Auswahl auf jeden Fall Curry, was daran liegt, dass ich überhaupt kein Handkäse-Fan bin. Hm. Und ja, so ein gutes indisches Curry von meinen Eltern gemacht, werde ich jetzt nicht ablehnen.
Verstehe. Ich glaube, der Handkäse ist ja insgesamt sehr, spaltet so die Gemüter.
Auf jeden Fall, auch zwischen den Generationen. Also meine Oma in Hessen würde noch was anderes sagen.
Ja. Unsere nächste Frage ist meistens immer dieselbe zu deinem Methodenpräferenz sozusagen. Das sind ja beides sich auch Begriffe, die eher quantitative und mehr die qualitative Ausrichtung. In welchen von den beiden Lagern würdest du dich eher verordnen? In welche Richtung oder was wäre eher dein Zugang, vor allem als du das Buch geschrieben hast?
Also mein Zugang wäre dann auf jeden Fall eher auf der qualitativen Seite. Ich schaue mir zwar Statistiken an und Fakten und so weiter, aber ich erhebe keine Statistiken und mir geht es auch nicht darum, jetzt irgendwelche Durchschnitte zu erschaffen, sondern mir geht es ja, wie das Buch auch zeigt, um individuelle Geschichten und um Anknüpfpunkte vielleicht von meiner Geschichte oder der Geschichte meines Vaters mit anderen Migrationsgeschichten. Deshalb habe ich bei allen Recherchen, ob das jetzt in Gesprächen war, beim Lesen von Literatur und so weiter, eher auf die einzelnen Geschichten und Erfahrungen geachtet und auf die Qualität davon und wie sich das miteinander verbinden lassen kann, auch wenn es jetzt keine große statistische Erhebung ist.
Ja, klar. Ist super interessant. Du bist ja bereits schon damit durch die Türe. Das Buch ist ja ein sehr persönliches Projekt, ein sehr familienbezogenes Projekt. Und da würde ich gerne mal einfach drüber fragen, wie ist denn eigentlich dieses Projekt entstanden? Woher kam einerseits der Impuls natürlich, diese biografische Erfahrung in ein Buch zu gießen, aber auch vielleicht grundsätzlicher, wie sprecht ihr denn in der Familie über diesen Migrationsprozess? Das ist ja in jeder so ein bisschen anders.
Also im Prinzip ist das Buch schon ganz lange irgendwie in Entstehung in unseren Köpfen, in dem mein Vater einfach immer mal wieder erzählt hat von seinen Erfahrungen und gerade jetzt von dieser Reise, um die es in dem Buch geht. Also alle paar Jahre mal wieder, und dann kam immer mal wieder ein neuer Aspekt auf, und ich dachte mir schon immer, das ist ja super spannend, was er da erlebt hat und dass man daraus mal irgendwann was machen könnte. Und der tatsächliche Impuls, die Motivation für mich, dann das wirklich mal anzugehen, war dann 2020 in der Corona-Pandemie, als ich nichts zu tun hatte. Und dann dachte, jetzt habe ich mal die Zeit, und mein Vater hatte auch die Zeit, dass wir uns zusammensetzen können, das wirklich mal anzugehen. Genau, und das zeigt auch schon ein bisschen, wie in unserer Familie darüber gesprochen wird. Also mein Vater, also ich kenne es auch von Bekannten, dass also dass manchmal Eltern weniger über ihre Migrationsgeschichten sprechen, aber bei meinem Vater ist es ganz anders. Also der erzählt einfach generell sehr gerne, das ist so sein Typ. Und ob das jetzt die Probleme sind oder die Dinge, an die er sich gerne erinnert, ja, da ist es wirklich, war es für mich kein großer Aufwand, ihn dazu zu bringen, zu erzählen und noch mehr auszupacken und so weiter. Also das ist was, was auch ganz normales so mit meinen Eltern am Abendtisch oder auch meinen deutschen Großeltern oder so, dass mein Vater dann mal von seinen Erfahrungen erzählt.
Du hast aber bereits angesprochen, dass ihr euch dann wirklich auch während der Corona-Zeit, und ich meine, es sind ja viele interessante und kreative Projekte aus der Corona-Zeit hervorgegangen, auch dieser Podcast natürlich. Aber genau, du hast ja gerade gesagt, dass ihr euch dann auch zusammen Zeit genommen habt dafür, dass ihr euch zusammengesetzt habt und so ein bisschen versucht habt, vielleicht diese anekdotischen Geschichten, die er geteilt hat, so ein bisschen zu strukturieren. Wie fandest du, dass es gab da so einen Unterschied, wie ihr es wahrgenommen habt, dass ihr euch nochmal zusammengesetzt habt, oder wie sehr hat sich das dann überschnitten mit den Informationen, die du vielleicht hier und da mal aufgesammelt hast?
Also ich fand, dass da auf jeden Fall viel mehr noch dazu kam und auch einfach mehr Details kam. Er hat halt vorher natürlich immer gerne seine Lieblingsgeschichten irgendwie immer wieder erzählt. Aber als wir uns dann zusammengesetzt haben, habe ich mich schon ein bisschen vorbereitet und bin einfach auch chronologisch die Stationen durchgegangen und habe ihn dann auch zu jeder Station so lange gefragt, bis ich wirklich wusste, wie das war. Also jetzt nicht nur das Highlight erzählen, sondern all die Details drumherum. Und so war es vorher natürlich nicht, wenn wir jetzt irgendwie beim Abendessen mal darüber reden, dann wird einfach nur die spannendste Geschichte erzählt. Und das hat dann auch eine ganze Weile gedauert. Also dadurch ist es auch einfach von der Zeit her, also war es natürlich viel länger, jetzt selbst über eine Station zu reden, könnte dann schon stundenlang dauern, weil ich immer wieder Nachfragen habe. Und dadurch ist ihm dann wieder irgendwas in den Kopf gekommen, woran er gar nicht gedacht hat und so. Und ja, also sehr viel strukturierter, würde ich sagen, und auch einfach länger.
Wie würdest du denn sagen, hattest du auch die Beziehung zu deinem Vater speziell so ein bisschen verändert? Ich kenne das manchmal auch ein bisschen in eigenen Gesprächen mit meiner Mutter vor allem, wenn wir dann so ein bisschen über so Punkte stolpern, wo mir absolut nicht klar waren, was sie da erlebt hat und wie sie das auch geprägt hat. Und es hat mir gelegentlich schon wirklich viel besser geholfen, sie zu verstehen. Wie hat sich dieses große Buchprojekt, was ja noch deutlich umfangreicher ist, wie hat sich denn das dann vielleicht auch darauf ausgewirkt?
Also einerseits würde ich sagen, dass es quasi, dass ich weniger mehr, also weniger diese passive Rolle hatte wie früher, war es halt mehr, dass er mir was erzählt, und wie das so ist, manchmal als Kind von jemandem driftet man mal ab oder so und denkt, ach, mal wieder die Geschichte. Also dass ich mich ja jetzt wirklich, also ich wollte ja die ganzen Details, wollte die ganzen Infos, und durch das Nachfragen und so hat mein Vater dann auch gemerkt, was mir wichtig ist an den Geschichten oder wozu ich vielleicht auch kein Wissen habe bisher, jetzt so kulturelle Dinge oder so. Und dadurch würde ich sagen, dass das irgendwie ausgeglichener ist, unsere Beziehung oder unsere Gesprächsdynamik. Und es hat uns auch einfach in neue Themen gebracht, über die wir vorher gar nicht so geredet haben. Also gerade so politische Themen oder so, weil so viel da politisch und geschichtlich passiert ist in der Geschichte, dass wir, während wir früher einfach viel über so Alltagsdinge geredet haben, können wir jetzt auch noch ganz unabhängig von dem Buch reden, wir viel mehr über Politik, Religion und sowas. Also das finde ich sehr wertvoll, was daraus gekommen ist in der Beziehung zu meinem Vater.
Wenn ich das Vorgespräch richtig verstanden habe, ist deine Datengrundlage sozusagen für das Buch, geht ja über deinen Vater hinaus. Du hast ja dann auch weitere Interviews geführt, nicht wahr? Welche Informationen hast du denn alles noch versucht, in dieses Buch mit aufzunehmen?
Ja, viel zu viele wahrscheinlich. Also mir war es einfach wichtig, weil ich jetzt außer Indien und Deutschland keine Verbindung habe zu den Ländern, die in der Reise vorkommen, da auch mit Menschen zu reden, die aus den Ländern sind oder deren Eltern aus den Ländern sind. Und auch weil ich weiß, dass für meinen Vater ist es ja jetzt auch schon 45 Jahre her und Erinnerung ist manchmal trügerisch. Und ich wollte einfach wissen, ja, ob das denn wirklich so gewesen sein könnte, zumindest. Und deshalb habe ich mit einigen Leuten, also eigentlich aus jedem Land, was vorkommt, mit mindestens einer Person gesprochen, die in Deutschland, also die mittlerweile in Deutschland lebt. Und habe eben nach also ihrer Migrationsgeschichte gefragt, ihren Erfahrungen, aber auch wie denn das Land zu der Zeit war, also ob das wirklich so sein könnte, wie mein Vater sich daran erinnert. Und ja, habe natürlich auch sehr viel gelesen, sehr viele andere Medien konsumiert dazu, weil es ja jetzt, also ich wollte ja nicht nur die Geschichte meines Vaters zeigen, sondern das auch in Verbindung bringen mit den Geschichten von anderen Menschen mit Migrationsgeschichte.
Super interessant, genau. Du meintest ja auch, dass du auch den Fokus, dein persönlicher Fokus oder dass sich deine Erfahrung eben hauptsächlich auf Deutschland und Indien konzentrieren. In unserer letzten Podcast-Folge hatten wir auch einen Fokus über Mehrsprachigkeit, eine Folge über Mehrsprachigkeit und was da ganz in Deutschrap, also eine kurze Empfehlung vielleicht. Aber genau, aber was da auch sehr interessant war, ist, dass die Nutzung von Mehrsprachigkeit oder Herkunftssprachen auch sehr eng an das soziale Milieu gebunden ist, sozusagen die gewählte Familie, aber auch an die leibliche Familie und dass man auch zumindest in diesen Texten dann auch oft Herkunftssprachen benutzt, um die eigene Familie und auch Mütter vor allem zu adressieren. Genau, wie ist dann vielleicht auch dein Bezug zur Mehrsprachigkeit?
Also ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater redet mit mir Punjabi, meine Mutter redet mit mir Deutsch und ich rede auch Deutsch. Also weil es einfach immer so war, dass mein Vater auf Punjabi geredet hat und ich habe auf Deutsch geantwortet und so habe ich nie richtig gelernt, Punjabi zu sprechen, kann es aber ganz gut verstehen. Und natürlich auch mit meinen Verwandten in Indien, also kann ich dann schon so Alltagsdinge auf Punjabi klären, während auch dann die jüngeren Generationen, meine Cousinen und Cousins sprechen natürlich auch alle Englisch mittlerweile. Aber genau, das war für mich ganz normal, dass da zwei bis drei Sprachen, also Englisch war halt auch so ein bisschen die Sprache, mit denen meine Eltern manchmal noch miteinander kommuniziert haben. Also deshalb als Baby zum Beispiel oder als Kleinkind hört man immer, dass ich auch englische Wörter im Sprachgebrauch hatte. Also so zweieinhalbsprachig quasi bin ich dann aufgewachsen.
Okay.
Okay, super spannend.
Waren denn dann die Gespräche für das Buch, die ihr geführt habt, auch alle zweisprachig und du hast dann irgendwie versucht, daraus, also das irgendwie ja auch dann übersetzt für dich und übersetzt in Textform?
Ja, genau. Also bei den Gesprächen fürs Buch haben wir so gesprochen, wie wir immer sprechen. Also, dass ich ihn dann auf Deutsch frage und er antwortet auf Punjabi. Manchmal, weil das ja komplexere Themen sind als die, über die wir sonst sprechen, musste er dann schon mal zu Deutsch oder Englisch switchen, damit ich das auch verstehe. Also, weil ich manchmal den Wortschatz einfach aus manchen Bereichen nicht habe. Aber so, was ist passiert und so weiter, das hat er dann auf Punjabi erzählt. Und ja, ich schätze, ich habe das dann übersetzt für den Text, also aber unbewusst, weil das für mich einfach so normal ist, dass das ist, wie ich meinen Vater höre. Also, ja.
Ja, spannend, dass da auch die Wahrnehmungen fließend sind, also dass die Erfahrung nicht zwingend an die Sprache zurückgebunden ist. Genau, du hattest gerade auch nochmal schon bereits über die weiteren Informationen gesprochen, die du mit reingezogen hast, dass du auch Interviews mit Personen geführt hast, die in den verschiedenen Reisestationen sozusagen deines Vaters sich befunden haben. Und als ich mich auch durch das Buch ein bisschen durchgeschmökert habe, ist mir auch aufgefallen, dass die Abschnitte, die sich dein Vater in den verschiedenen Orten befunden hat, auch deutlich länger und mal deutlich kürzer waren und auch zum Beispiel sehr dynamische Umbruchsphasen enthalten. Und ich glaube, du hattest bereits schon, weiß nicht, gerade oder im Vorgespräch, den Begriff von Sensitivity-Readern angesprochen. Aber kannst du uns vielleicht erklären, was sich genau hinter dem Begriff verbirgt und was deren Funktion sein soll?
Also Sensitivity Reader, das sind quasi Menschen, die von etwas betroffen sind. Also ob das jetzt Migrationshintergrund ist, aber es gibt es auch für Behinderung oder ja, LGBTQ oder irgendwas in der Art. Und die dann ein Buch lesen und darauf achten, ob denn ihre Gruppe so repräsentiert ist, dass man jetzt nicht die Menschen in der Gruppe verletzt oder dass man was komplett falsch darstellt oder extrem klischeehaft. Und das war mir ja genau wichtig, also gerade in den Ländern, mit denen ich selbst keine Verbindung habe. Deshalb habe ich mir diese Menschen gesucht aus den verschiedenen Ländern, mit denen ich auch gesprochen habe, aber dann haben die auch das Kapitel gelesen und mir Rückmeldungen gegeben, ja, ob die Figuren, die da in dem Land auftauchen, ob die irgendwie realistisch sind oder zu klischeehaft, ob auch einfach faktische Fehler drin sind, die mir nicht aufgefallen sind oder ob es irgendwas gibt, was Sie jetzt als jemand aus dem Land ja einfach irgendwie, was Sie verletzen würde oder so. Also das fand ich total wichtig und auch total hilfreich, was dann da an Rückmeldungen kam.
Das ist auch sehr spannend, dass es solche Mechanismen gibt, um in der Darstellung dem Ort sozusagen gerecht zu werden. Du bist ja auch im Verlagswesen tätig und auch Expertin darin. Wie gängig ist denn sowas? Kannst du uns da vielleicht einen Blick hinter die Kulissen geben? Weil das ist ja schon eigentlich sehr cool, aber natürlich auch mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
Ja, absolut, mit zusätzlichem Aufwand, auch zusätzlichen Kosten oft. Also ich hatte Glück, dass die halt alle so mehr oder weniger aus meinem Bekanntenkreis kamen. Aber es gibt auch professionelle Sensitivity Reader, die natürlich dann auch nicht so günstig sind unbedingt. Also es ist immer häufiger, würde ich sagen. Tatsächlich jetzt bei Sachbüchern, also ich bin in einem Sachbuchverlag auch tätig, kenne ich es nicht so,
Ah
obwohl
ja.
es ja oft solche Themen betrifft, aber bei Romanen wird es immer häufiger, also wenn man eine Figur hat, die einen bestimmten kulturellen Hintergrund hat, den man selbst nicht hat, dann werden immer häufiger Sensitivity Reader hinzugezogen. Ich mache das tatsächlich auch andersrum manchmal, also wenn Menschen zum Beispiel eine Sick-Figur haben, dass ich die dazu berate oder deren Text dazu mal lese. Also ich würde sagen, es wird immer häufiger, aber von Verlagsseite aus ist es so, dass alles, was ich gehört habe bisher, dass kein Verlag diese Kosten übernimmt, sondern es ist wirklich noch von den Autorinnen und Autoren aus deren eigener Initiative heraus und deren eigenen Geldbeutel heraus.
Okay, aber sehr interessant und auch sehr lobenswert, dass du da schon vorangehst damit. Genau. Vielleicht auch ein paar genauere Fragen zu dem Schreibprozess. Ich meine, dein Buch ist ja ein erzählendes Sachbuch. Das ist, nehme ich an, in der Form auch ein bisschen freier als so ein rigider Journalartikel, wenn den irgendwie mit dem klaren Abstract und so viel Einleitung und Datenbeschreibung etc. abgeben muss. Wie bist du damit vorgegangen, sozusagen diese sehr fluide Erfahrung deines Vaters wirklich dann in eine Buchform zu packen?
Ja, das war gar nicht so leicht. Also das war tatsächlich für mich die größte Herausforderung, weil da auch einfach verschiedene Interessen zusammengekommen sind. Also ich wollte ursprünglich die Geschichte meines Vaters erzählen, war dann aber bei einem Sachbuchverlag, der eben meinte, wir brauchen da schon ein bisschen irgendwie auch Hintergründe zu und ein bisschen eine höhere Ebene über Migration, jetzt nicht nur diese Geschichte. Und habe dann lange überlegt, wie ich da vorgehe. Also die Geschichte aufschreiben an sich fand ich jetzt nicht so schwierig. Das ist ja wie ein Roman aufgeschrieben. Es ist halt alles wahr. Also das ist der einzige Unterschied dann zu einem Roman. Aber dann bin ich auf die Idee gekommen oder auch mit Hilfe von meinen Schreibpartnern, diese zwei Ebenen einzuführen. Also ich erzähle in jedem Kapitel einmal die Geschichte, was passiert ist jetzt in dem Land, um das es geht im Kapitel. Und danach erzähle ich aus meiner Sicht als Autorin quasi entweder die geschichtlichen Hintergründe oder was das mit Migrationstheorien zu tun hat. Und das zu verbinden und die Theorie reinzubringen, ohne dass es zu trocken und theoretisch wird und wie so ein Journal Abstract, wie du sagst, das war so die große Herausforderung.
Du hast gerade auch von deinen Schreibpartnern gesprochen. Ich bin mal ganz interessant, wie du dich damit sozusagen in diesem Prozess auch mit der Schreibcommunity sozusagen verbunden hast. Aber vielleicht auch als Gegenstück, du greifst ja auch Migrationsforschung und Theorie auf und bewegst dich damit ja auch so ein bisschen wieder auch in Richtung wissenschaftliche Forschung. Wo würdest du denn dieses erzählende Sachbuch verorten dazwischen?
Also wahrscheinlich schon mehr auf der Seite der Erzählung. Weil selbst die theoretischen Dinge, die Migrationstheorien und so, packe ich so mehr oder weniger in der Erzählung, nämlich die Erzählung, wie ich das Buch recherchiere und wie ich damit umgehe. Also das war mir wichtig, jetzt nicht komplett aus der Erzählform rauszukommen, sondern das trotzdem so zu lassen und auf jeden Fall jetzt auf der Seite des Sachbuchs, also was an Menschen ohne Vorwissen gerichtet ist und nicht an dieser Seite des Fachbuchs, also dass man jetzt schon irgendein Vorwissen bräuchte, um das zu lesen.
Ich glaube, wir könnten jetzt einfach auch mal ein bisschen in das Buch reinhören. Wir haben, glaube ich, auch einen Teil vorbereitet. Möchtest du uns den ersten Teil des ersten Kapitel vorlesen?
Ja, ich lese euch gerne den Anfang vom ersten Kapitel vor. Indien, Kalumashran Magao, 1967 bis 1979. Genau 268 Jahre später sprach der 14-jährige Bagicha Singh eine Abwandlung des alten Gebets vor sich her. Ich fürchte den Gegner nicht und ich werde bestimmt siegreich sein. Er stieß die Beute abgehackt und atemlos aus, denn währenddessen rannte er, so schnell er nur konnte. Es war der erste 200-Meter-Lauf seines Lebens. Schüler aus dem ganzen Bundesstaat Punjab waren an seine Schule in der kleinen Nachbarstadt seines Heimatdorfs Kalumashra gekommen, um an dem Wettkampf teilzunehmen. Er fand auf einem breiten Weg statt, der mitten durch die grün-gelben Weizenfelder führte, auf denen Bagicha eigentlich in diesem Moment helfen sollte. Der Boden, auf dem er rannte, war hart und trocken, so dass seine Sohlen in den dünnen Schlappen schmerzten, denn er hatte keine Laufschuhe. In der Ferne konnte Bagicha den Chapati-Stand erkennen, auf dem die Tanten auf großen blechernden Platten das beliebte Brot buken. Die meisten Dorfleute gingen weiter ihrer Arbeit nach. Nur die Schüler und einige jüngere Männer standen am Wegesrand und jubelten den Läufern zu. Trotzdem war der Wettkampf ein außergewöhnliches Spektakel, das einem sehr engagierten Lehrer zu verdanken war. Das konnte sich Bagicha natürlich nicht entgehen lassen. Er rannte mit und er wollte gewinnen. Er war bisher zwar noch nie bei einem Laufwettbewerb angetreten, aber immerhin spielte er gerne Hockey und er war fit und schnell und lief regelmäßig seinem Vater davon, wenn der ihn dazu verdammen wollte, den Mist der Büffel zu entsorgen. Wie schwer konnte so ein 200-Meter-Lauf schon sein? Wie sich herausstellte, war es sehr schwer. Die anderen Läufer zischten einer nach dem anderen an ihm vorbei und entfernten sich immer weiter von ihm, so dass er bald nur noch ihre verschwitzten, nackten Rücken erahnen konnte. Er kam bei weitem als letzter ins Ziel. Bagicha ließ sich auf den harten Boden fallen. Der Schweiß lief ihm in Strömen aus dem kleinen roten Turban herunter auf die Stirn. Er hatte versagt. Wieso konnte er, Bagicha Singh, nicht so mutig und unverwüstlich und siegreich sein wie die Khalsa, die mächtige Sikh-Armee, die Guru Gobind Singh vor Hunderten vor Jahren gegründet hatte? Stattdessen saß er hier in seiner weißen Dhoti-Hose direkt auf der roten Erde und war ein riesengroßer Versager. Ein Schatten legte sich über Bagicha. Als er aufblickte, sah er seinen Vater, der vor ihm stand und mit zusammengezogenen Augenbrauen auf ihn hinabblickte. Sein Turban warf einen großen roten Schatten mitten auf Bagichas Gesicht. Vaters Turban war der größte im Dorf. Unter ihm versteckten sich, wie Bagicha wusste, auch wenn er es selten zu Gesicht bekam, viele lange dunkle Haare. Mit dem gigantischen Turban, den dichten vollen Bart und der großen breiten Statur wirkte Bagichas Vater mindestens so mächtig wie einer der Sikh-Kämpfer aus den alten Geschichten. Neben ihm kam sich Bagicha immer klein vor, nach seiner Niederlage eben noch mehr als sonst. Was hockst du hier rum? Dein Bruder ist schon seit einer halben Stunde auf dem Feld und braucht deine Hilfe. Bagicha rappelte sich auf und klopfte den Sand von der Hose. Hast du zugeschaut beim Wettlauf? Fragte er. Nein, ich habe viel zu tun. Die Nachbarn haben einen kleinen Jungen bekommen und ich habe den Morgen über mit ihnen gebetet. Bagicha wusste nicht, ob er enttäuscht oder erleichtert sein soll, dass Vaters priesterliche Pflichten ihn davon abgehalten hatten, zuzuschauen. Hast du gewonnen? Bagicha schüttelte den Kopf. Ich war der Letzte. Sein Vater wedelte mit der Hand durch die Aprilhitze, als wollte er eine Fliege vertreiben. Streng dich lieber mehr in der Schule an, statt bei solchen Spielereien. Du sollst mal studieren, nicht herumrennen. Das hat doch keine Zukunft. Bagheera straffte seine Schultern. Aber 200 Meter Lauf könnte meine Zukunft sein. Es kann mir alle möglichen Türen eröffnen. Du wirst schon sehen. Der Vater schmunzelte. Nicht, wenn du immer Letzter bist. Das war ein einziges Mal. Das wird nie wieder passieren. Ab jetzt werde ich nie wieder versagen. Ich werde so lange trainieren, bis ich ein richtig guter Läufer bin. Es ist so wie in den Geschichten, die du mir immer von den Khalsa erzählst. Haben sie je aufgegeben, wenn sie mal eine Schlacht gegen die Mogulen verloren haben? Niemals. Sie wurden dadurch nur stärker und haben ihre Angst vor dem Gegner abgeschüttelt. Und dann haben sie gesiegt. Sein Vater lachte, aber Bagheera verzog keine Miene, sondern hielt den Blickkontakt eisern aufrecht. Er meinte, was er sagte. Wozu erzählte der Vater denn täglich die Geschichten der mutigen Sikh-Kämpfer, wenn nicht, um Bagheera daran zu erinnern, dass deren Stärke auch in seinen Knochen steckte? Wozu waren seine Eltern vor 20 Jahren aus dem neu gegründeten Pakistan geflohen und waren den ganzen Weg bis nach Kalamashra gewandert, um sich hier ein neues Leben aufzubauen? Sicher, es war ein einfaches Leben, aber immerhin hatten sie drei eigene Büffel, genug Arbeit auf den Weizenfeldern für alle 9 Kinder und noch dazu respektierte die Dorfgemeinschaft seinen Vater als Sikh-Priester. Nein, sie waren nicht so weit gekommen, damit Bagheera immer nur Letzter wurde bei Wettläufen. Er wollte mehr erreichen. Er wollte siegen. Er war ein Kämpfer wie die Sikhs vor ihm und es war Zeit zu kämpfen. Also kämpfte sich Bagheera durch die restlichen Schuljahre und strengte sich ganz besonders an, um es auf ein Engineering College zu schaffen, wie sein Vater es für seinen ältesten Sohn wünschte. Tatsächlich erreichte er in Mathe stets 100%. So kam es, dass er sich 1969 sein Chapai-Bett auf den Kopf setzte und 32 Kilometer in die große Stadt Chandigarh wanderte, um als erster in der Familie zu studieren. Insgeheim aber träumte Bagheera von etwas ganz anderem. Sein Ziel war der 400-Meter-Lauf. Seit seiner Niederlage beim 200-Meter-Lauf mit 14 trainierte er jeden Tag und wurde immer besser. 1970 stellte er einen neuen Rekord von 49 Sekunden in Haryana, dem Nachbarstaat des Punjabs, auf. Der Staatspolizeichef beobachtete ihn bei diesem Wettkampf und überzeugte ihn im Anschluss, 1,5 Jahre lang sein Studium zu unterbrechen und im Namen der Polizei zu laufen. 1972 wurde er schließlich indischer Meister. Im selben Jahr trainierte er in einem Trainingscamp zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, schaffte letztlich aber nicht die Qualifizierung, um für Indien anzutreten. Deshalb kehrte er zurück an die Universität von Chandigarh und wurde nach dem Abschluss als Elektroingenieur bei der indischen Staatsbahn der Indian Railways eingestellt und 1978 nach Magao in Goa versetzt. Auch diesen Job erhielt er zu einem großen Teil dank seines mittlerweile in ganz Indien verbreiteten Sportlerruhms. Denn er war nicht mehr nur Bagheera Singh aus dem 200-Seelendorf, der Sohn des Dorfpriesters, er war jetzt der 400-Meter-Läufer Bagheera Singh.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in das Buch und auch so ein bisschen in die Lebenssituation deines Vaters, in den Kontext, in dem er aufgewachsen ist und aus welchem Kontext er sich dann rausbewegt hat durch seine Migration. Also wir wissen jetzt zumindest so den Ausgangspunkt. Wir wissen aber noch nicht, also ohne jetzt zu viel zu spoilern über den Inhalt des Buches, wir werden das ja auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit man da auch draufkommen kann und sich selber ein Bild machen kann. Aber was war denn so dann der Grund eigentlich, dass dein Vater Indien verlassen hat?
Also das kommt quasi nach dieser Szene schon fast. Er ist dann nämlich nach Goa gegangen, beruflich. Und hat da das erste Mal westliche Menschen kennengelernt. Also er hat da Menschen aus Europa, aus Kanada, aus den USA kennengelernt. Und die haben ihm einfach mal so ein bisschen erzählt vom Rest der Welt. Also damals gab es ja noch kein Internet, da wusste man einfach nicht so viel, wie es so im Rest der Welt ist. Und mein Vater fand es einfach spannend und wollte auch mal sehen, wie es da wirklich ist. Also das war jetzt noch keine Entscheidung, woanders zu leben und auszuwandern, aber er wollte das auch einfach mal kennenlernen.
Also jetzt gar nicht so, wie wir heute Migration oft diskutieren im Kontext von Flucht und Vertreibung und auch vielleicht wirtschaftlichen Zwängen, die einem dazu führen, das Land zu verlassen, sondern tatsächlich eher so eine Neugier und die Lust auf andere Kontexte zu erleben, habe ich jetzt eher das Gefühl.
Ja, total. Also er war ja jetzt auch in Indien nicht schlecht dran. Also er war ja schon weit gekommen aus dem kleinen Dorf. Ja, hat er studiert und hat jetzt einen guten Job gehabt. Aber ja, für ihn war es einfach nicht genug. Er wollte was anderes sehen. Und so ein bisschen natürlich schon auch wirtschaftliche Dinge. Also, dass man irgendwie in anderen Ländern mehr Geld machen kann. Das hat ihn dann schon, das war auch ein Teil der Motivation.
Ja, wir wissen jetzt, er ist 1978 nach Goa gekommen und magst du vielleicht so einen knappen Überblick darüber geben, wann seine Reise begonnen hat und über welche Stationen er dann praktisch bis nach Deutschland gekommen ist?
Ja, gerne. Also begonnen, also die ganze Reise war im Januar 1979 und zwar ist sie wirklich am 2. Januar begonnen, also ganz knapp im Jahr 1979. Und die Station, also es ist ja jetzt, glaube ich, kein zu großer Spoiler, das zu verraten. Die Karte ist ja auch auf dem Cover. Er hatte aber eigentlich eine andere Route, die er von einem Freund bekommen hat, musste die aber ändern. Und deshalb sind die Stationen entstanden, die ich jetzt, von denen ich jetzt erzähle in dem Buch. Er ist von Indien erstmal nach Afghanistan, nach Kabul. Das war die einzige Strecke, die er mit einem Flugzeug geflogen ist, weil man als Inder kein Durchreisevisa oder Touristenvisa in Pakistan kriegt. Deshalb musste er quasi Pakistan überfliegen und ist direkt nach Kabul. Und von da ist er dann mit Bussen und Bahnen weiter, erstmal nach Teheran in Iran, dann in die Türkei, nach Istanbul, dann nach Bulgarien, nach Sofia, in Jugoslawien, war er dann in Belgrad und dann letztlich eben erstmal in der DDR und dann in der BRD, wo seine Reise dann geendet ist.
Habe das Buch tatsächlich über Weihnachten gelesen und fand es total spannend. Bei den einzelnen Stationen gab es ja immer auch, also dein Vater ist ja irgendwo hingekommen, wo er niemanden kannte, in einem ganz anderen Kontext auch irgendwie war und trotzdem hat er überall so Anknüpfungspunkte gefunden. Was würdest du denn sagen, was waren so diese Anknüpfungspunkte und warum hat das dann doch immer geklappt, irgendwie weiterzukommen oder bestimmte Menschen kennenzulernen? Was würdest du sagen, sind so Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen?
Also einerseits würde ich sagen, dass es, also einerseits würde ich sagen, es ist auch einfach die Art von meinem Vater, also dass er auch einfach ein Mensch ist, der so auf andere Menschen zugeht. Aber in der Zeit zumindest war es auch so, dass da einfach viele kulturelle Verbindungen zwischen den Ländern waren. Also zum Beispiel in Afghanistan war er dann bei jemandem, der auch Hindi gesprochen hat, der in Afghanistan war, aber auch Hindi gesprochen hat. Wo es auch, was mir dann auch eben meine Sensitivity-Readerin bestätigt hat, dass es da so viele Verbindungen kulturelle gibt, also dass in Afghanistan zum Beispiel auch viel, zumindest zu der Zeit, indische Kultur konsumiert wurde und es deshalb gar nicht so überraschend ist, da jetzt jemanden zu finden, der Hindi spricht und der eine Verbindung irgendwie zu Indien auch hat. Und so ging es ihm auch in anderen Ländern, also zum Beispiel auch in Bulgarien, in den Ostblockstaaten, also dass er irgendwie durch tatsächlich da politische Verbindungen von Indien und Bulgarien oder so da Anschluss gefunden hat zu den Bulgaren, also wirklich zu den Einheimischen auch. Und ja, also mir zeigt das halt, dass auch schon damals wir irgendwie in so einer globalisierten Welt gelebt haben und dass auch schon damals zumindest die indische Kultur auch schon exportiert wurde, also gerade auch Bollywood und sowas. Und dadurch auch Anknüpfpunkte es gab und die Leute zumindest wussten, was Indien ist irgendwie und deshalb Interesse dafür hatten. Und dann hat er aber auch, ja, also wenn es nicht geklappt hat oder er sich alleine gefühlt hat, dann hat er eben versucht, in anderen Ländern seine Leute zu finden. Also wie im Iran ist er dann in Gurdwara gegangen, in Sikh-Tempel und hat dann eben migrierte Inder da gefunden. Ja, und so ist es so eine Mischung aus Einheimischen, die ihm geholfen haben, die sich für ihn und seine Geschichte interessiert haben, oder auch ja, anderen Migranten aus Indien, die ihn da durchgetragen haben.
Was ich auch super spannend fand, ist, wo du jetzt gerade von Afghanistan und Iran gesprochen hast. Dein Vater ist auch dadurch, dass er 97 losgezogen ist, ja auch so ein bisschen in die Weltgeschichte so ein bisschen mit reingestolpert. Ich meine, 79 ist ja auch, ich glaube, in Afghanistan der sowjetische Einmarsch gewesen. Ich glaube, er ist ja auch durch die islamische Revolution im Iran durchgekommen. Wie hat er denn eigentlich so ein bisschen diese Weltgeschichte davon mitgenommen oder wahrgenommen?
Ja, also er hatte echt Glück, weil er irgendwie da gerade so immer noch rausgekommen ist. Also wie du gesagt hast, in Afghanistan war in dem Jahr dann der Einmarsch der Sowjetunion, aber nicht als er da war. Also er hat es dann zum Glück noch verpasst. Im Iran war die islamische Revolution schon zugange oder zu der Zeit die iranische Revolution. Da wusste man jetzt noch nicht, in welche Richtung es geht. Aber er hat es schon mitbekommen, und das war dann auch ein Grund weiterzuziehen, also weil er dann auch davor gewarnt wurde, dass es eben für nicht-islamische Menschen da vielleicht schwierig wird bald. Und so, ja, das ist tatsächlich sowas, was in mehreren Stationen einfach passiert ist, dass da gerade Weltgeschichte passiert ist, die für ihn ziemlich übel hätte ausgehen können, wenn er nicht gerade rechtzeitig weitergegangen ist. Und dass er es wusste, also dass er weitergehen muss, das verdankt er wieder diesen fremden Leuten, die er da kennengelernt hat und die ihm da geholfen haben.
Ja, und was du gerade noch zu dieser globalisierten Welt gesagt hast, finde ich auch total interessant, weil eigentlich war ja schon der Impuls dieser Reise, das Kennenlernen der praktisch EuropäerInnen in Goa, ist ja auch schon so ein Zeichen dafür, als da in den 60er Jahren die Hippies irgendwie nach Indien gereist sind. Auch das, da gibt es ja schon dann so die Verknüpfung in die andere Richtung. Und ja, das finde ich total interessant, dass das so deutlich wird auch irgendwie in der Migrationsgeschichte von deinem Vater, wie doch alles auch schon sehr verknüpft war, bevor man irgendwie das Internet hatte und wir immer denken, wir sind irgendwie stark vernetzt in der Welt.
Ja, total. Also auch ohne diese Hippies wäre das gar nicht so einfach möglich gewesen, weil das war ja die Hippie-Route, die mein Vater andersrum gegangen ist quasi. Und deshalb gab es diese Busse und so. Also sonst wäre das einfach auch allein durch fehlende Transportmittel gar nicht so leicht möglich gewesen.
Ja, wir hatten vorhin jetzt auch schon von, also über Mehrsprachigkeit kurz gesprochen, aber im Kontext des Entstehungsprozesses des Buches. Wie würdest du denn sagen, also du hattest ja auch gerade schon angedeutet, er hat sich ja zum Teil auch praktisch auf Hindi verständigt, er hat zum Teil eben auch eine indische Community vor Ort gefunden, aber nicht immer gab es ja so einfach sprachliche Anknüpfungspunkte. Was würdest du da sagen oder was ist auch vielleicht so die Einschätzung deines Vaters gewesen? Was hatte das für eine Rolle? Also hat das eine Rolle gespielt, dass man sich mal mehr und mal weniger gut verständigen konnte?
Ja, also mein Vater hat ja zum Glück neben Punjabi und Hindi auch schon Englisch gesprochen, was er halt in der Schule gelernt hat und konnte sich damit schon meistens durchschlagen, wobei natürlich sowohl sein Englisch als auch das Englisch der Menschen, die er da getroffen hat, jetzt nicht so super war, aber für seine Zwecke hat es gereicht. Aber natürlich spielt Sprache, also das ist was er auch immer mal wieder erzählt hat, dass dieses Fremdheitsgefühl oft auch durch die Sprache kommt. Also allein wenn er da in der Stadt ist und Schilder sieht, die er nicht versteht oder sogar Buchstaben halt, die total anders sind, ja, als Hindi oder Punjabi-Buchstaben. Also das ist sowas, was wirklich so auch bei ihm ab und zu mal das Fremdheitsgefühl ausgelöst hat. Und dann ist es natürlich toll, wenn man jemanden findet, der Hindi spricht, also oder der Englisch auf dem gleichen Niveau spricht. Und dadurch hat man dann schon irgendwie wieder eine Verbindung miteinander.
Ja, total. Ja, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Deswegen, bevor wir auch zu viel spoilern und das ganze Buch vorwegnehmen und kommen wir jetzt praktisch so zum Abschluss und ich würde einfach dir, Sunita, nochmal die Gelegenheit geben, so die berühmten letzten Worte zu sagen. Haben wir irgendwas im Kontext der Entstehungsgeschichte dieses Buches während der Corona-Pandemie mit ganz viel Recherche und Sensitivity-Readern über die sehr besondere, ja, Migrationsgeschichte deines Vaters vergessen? Ist irgendwas dir noch besonders wichtig, was du gerne noch jetzt einbringen möchtest?
Also ich würde gerne nochmal betonen, obwohl das ja wahrscheinlich schon so angedeutet wurde, aber dass das Buch quasi nicht von mir alleine entstanden ist, sondern dass so viele Menschen darin involviert waren. Also jetzt auch meine Schreibpartnerin, mit der ich mich regelmäßig ausgetauscht habe, oder andere schreibende Freunde, die ich kenne und die auch teilweise ganz wichtige Ideen, ohne die das Buch in dieser Art gar nicht entstehen könnte, beigetragen haben. Und das ist, also ich kenne es auch bei vielen anderen Schreibenden, dass so ein Buch ist eigentlich so ein Gemeinschaftsprojekt und am Ende steht halt ein Name drauf. Aber ich finde es immer wichtig zu wissen, dass da so viele Menschen dahinter stecken und wie dankbar ich denen auch dafür bin.
Vielen Dank auch, dass du deine Einblicke mit uns geteilt hast, wie so eine biografische Erfahrung dann tatsächlich in so 160 Seiten verarbeiten kann. Sehr spannend, dass da auch sehr viele Sachen mit einfließen. Genau. Ich möchte mich auch bei dir, Marina, bedanken. Danke fürs Mitmoderieren.
Danke dir, Dennis.
Genau. Gerne, gerne. Und auch an die Zuhörenden. Genau. Vielen Dank dafür. Wenn es weitere Themenwünsche gibt oder Feedback, erreicht ihr uns wie immer auf dem Incentim X-Kanal, ehemals Twitter. Dort findet ihr auch weitere Informationen über das Incentim.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.